Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Was könnte auf Joe Bidens ökonomischer Agenda stehen? Und was erhoffen sich Unternehmen in Deutschland von ihm? Gleich mehr dazu. Donald Trump sieht sich zwar weiterhin nicht als Wahlverlierer, international steht er mit dieser Ansicht aber eher alleine da. Angela Merkel jedenfalls hat nach dem schriftlichen Glückwunsch nun auch hörbar reagiert.
Ich gratuliere Joe Biden ganz herzlich zu seiner Wahl zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Joe Biden bringt die Erfahrung aus Jahrzehnten in der Innen- wie in der Außenpolitik mit. Er kennt Deutschland und Europa gut. Ich erinnere mich gerne an gute Begegnungen und Gespräche mit ihm.
Der Glückwunsch der Bundeskanzlerin und wie die Erwartungen und Hoffnungen der Wirtschaft an den 46. US-Präsidenten sind, gleich mehr dazu. Zum Start aber Hoffnungsträger noch einmal. Die Mainzer Firma BioNTech macht Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff. Wie ist das einzuordnen? Wie nah ist ein Mittel gegen Covid-19, ein Impfstoff? Darüber möchte ich mit Rolf Hömke sprechen vom Verband der Forschenden Pharmaunternehmen, vom VfA. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
BioNTech hat eine Kooperation mit dem US-Konzern Pfizer und teilt jetzt mit, dass der Impfstoff, der jetzt in der dritten Stufe des Zulassungsverfahrens steckt, in der Phase, in der er am Menschen geprüft wird, gezeigt habe, dass er das Risiko an Covid-19 zu erkranken deutlich senkt, um 90%, sagt BioNTech. So, was konkret geschehen soll, ist eine Notfallzulassung in den USA. Genau, was ist das?
In den USA gibt es neben dem normalen Zulassungsweg für Medikamente auch noch die Notfallzulassung. Das ist eine Sonderzulassung in Fällen von medizinischen Notständen. Sowas haben wir ja nun in der Pandemie eindeutig. Das heißt, da kann schneller und nach etwas anderen Kriterien ein Medikament eine Zulassung bekommen, um direkt eingesetzt werden zu können, und einige andere Dinge aus dem normalen Verfahren werden später angesehen. So etwas gibt es in der EU nicht. Es gibt aber auch hier einen weiteren Zulassungsweg neben der gewöhnlichen Zulassung. Die heißt hier die bedingte Zulassung. Und das wäre der Weg, wie so ein Impfstoff auch in Europa eine Zulassung bekommen könnte.
Und Notfallzulassung in den USA, was sagt das aus über die schnelle Verfügbarkeit eines möglichen Impfstoffs? Wer kriegt ihn?
In jedem Fall ist es so, dass die Unterlagen eingereicht werden müssen, bearbeitet werden von den Zulassungsbehörden, und die müssen dann entscheiden, ob sie auf der Grundlage der Daten zur Wirksamkeit und auch zur Verträglichkeit es für eine verantwortbare Entscheidung halten, diesen Impfstoff zuzulassen. Wenn er zugelassen ist, dann muss das Unternehmen ihn liefern. Dafür haben BioNTech und Pfizer, aber auch viele andere Unternehmen ja schon ihre Produktion jetzt in den letzten Monaten ausgerüstet, um dann auch zügig produzieren zu können und liefern zu können.
Aber das, was Sie jetzt wissen, heißt nicht zwangsläufig, dass der Impfstoff, wenn denn BioNTech in Kombination mit Pfizer die ersten und erfolgreichsten sind, dass der Impfstoff zuerst in den USA verfügbar ist, oder doch?
Also es ist jetzt erstmal wirklich eine erlösende Nachricht, dass für den ersten der Impfstoffe, die im Moment in der Erprobung sind, und das sind ja mehr als 45, die schon in der Erprobung mit Menschen sind, dass wir jetzt für den ersten tatsächlich den Erweis haben, jawohl, er tut, was er soll. Er wirkt, er schützt Menschen davor, dass sie an Covid-19 erkranken. So, es gibt noch ein paar andere Firmen, die ähnlich weit sind. AstraZeneca beispielsweise mit seinem Impfstoff, die Firma Janssen mit ihrem Impfstoff, der Moderna, auch die könnten also in den nächsten Wochen möglicherweise solche Ergebnisse aus Auswertungen ihrer großen Studien berichten und auch dann die entsprechenden Unterlagen bei den Zulassungsbehörden einreichen.
Ohne jetzt zu tief in die Naturwissenschaft einzusteigen, trotzdem ein paar Infos zur Impfstoffversion, mit der BioNTech an den Start gegangen ist. Klassische Impfstoffe enthalten ja meist abgeschwächte Viren oder Teilstücke davon, die dann im Körper Abwehrreaktionen hervorrufen sollen. Bei den neuen genbasierten Impfstoffen, wie sie BioNTech unter anderem entwickelt, steckt dann kein Virusmaterial im Impfstoff, nur ein Virusprotein, das aber ebenso das Immunsystem des Körpers anspringen lassen soll. Herr Hömke, wie groß ist denn der Vorsprung, den BioNTech hat?
Also es gibt mehrere Firmen, die jetzt in diesen großen Studien sind, die sind richtig groß. Das sind zwischen 30.000 und 60.000 Teilnehmern. Sagen wir mal grosso modo, die Hälfte haben eben die echte Impfung bekommen, die andere Hälfte hat eine Scheinimpfung bekommen. Und man vergleicht jetzt, wie viele erkranken in der einen Gruppe, wie viele erkranken in der anderen Gruppe. Und wenn der Unterschied groß ist, und das war er offensichtlich hier, dann kann man eben in so einer Auswertung erkennen, jawohl, der Impfstoff hat was gebracht. Er hat tatsächlich Menschen vor der Erkrankung geschützt. Vielleicht nicht jeden, aber eben doch sehr, sehr viele. Und da könnten Ergebnisse aus solchen Auswertungen nun auch von mehreren anderen Firmen in den nächsten Wochen kommen.
Nun ist es ja das eine, einen Impfstoff zu haben. Er muss aber auch in immens großen Mengen ja produziert werden. Und auch darauf wird sich tatsächlich ja seit Monaten vorbereitet. Fächern Sie das ein bisschen auf. Was hat sich da getan?
Die Firmen haben zum einen ihre eigenen Produktionskapazitäten natürlich ausgebaut. Aber die meisten Firmen haben erkannt, dass sie sozusagen mit ihren eigenen Standorten da gar nicht weit genug kommen, dass sie gut daran tun, Kooperationen einzugehen mit Firmen, die ihnen Komponenten produzieren und zuliefern oder mit Firmen, denen sie Lizenzen geben, dass sie den Impfstoff, wenn er fertig ist, eben auch in ihren Werken produzieren und in andere Teile der Welt liefern können. Da gibt es also wirklich interessante Kooperationen von groß mit groß, von klein mit groß und so weiter. Um beim Beispiel zu bleiben, BioNTech und Pfizer haben also eigene Werke in Deutschland, in Belgien, in den USA, aber sie haben auch mehrere Firmen in Deutschland und eine in Österreich gewonnen, um einzelne Teilschritte der Produktion zu machen.
Weil ich eben die Frage gestellt hatte, ob mit dem Zulassungsantragsort auch zugleich die Frage beantwortet wird, wer den Impfstoff als erstes bekommt. Der Ort der Zulassung ist dann nicht das allein Entscheidende.
Nein. Also in der Länderverteilung ist natürlich ist wesentlich, wo es noch keine Zulassung gibt, da kann der Impfstoff auch noch nicht geliefert und eingesetzt werden. Ob nun in den USA oder in der EU zuerst die Zulassung ausgesprochen wird, das kann jetzt noch niemand wissen. Auch andere Länder natürlich, Großbritannien und so weiter rund um den Globus, wo überall eben die Zulassung beantragt wird. So, die Firmen haben verschiedene Lieferverträge eingegangen und werden nun diese Lieferverträge auch entsprechend bedienen. Wie genau sie das aufteilen, das wissen wir nicht. Aber es ist klar, dass sie also nicht ihren Impfstoff nur einem einzigen Land geben werden. Und wie innerhalb des Landes dann priorisiert wird, das ist nicht mehr Sache des Herstellers. Das ist eine Sache der jeweiligen Regierung, beziehungsweise in Deutschland eine Entscheidung, die hier vom Robert-Koch-Institut durch den Pandemieplan getroffen werden wird. Und da hat es ja heute nun auch weitere klärende Entscheidungen gegeben.
In der Tat hat sich die Bundesregierung ja bereits Rat eingeholt, wie man unter ethischen, praktischen, medizinischen Gesichtspunkten eine Verteilung eines Impfstoffes organisieren könnte. Ergebnis ist nicht überraschend, es können nicht alle sofort versorgt werden. Personen, die im Gesundheitswesen nötig sind und potenzielle Risikopatienten sollen als erste versorgt werden. Das ist der Ratschlag. Was für einen Zeithorizont würden Sie denn sehen? Ab Zulassungsantrag, weiter sind wir ja nicht. Wie lange könnte es dauern, bis dann wirklich mit einer Impfung begonnen werden kann?
Also die nächsten Schritte sehen so aus. Zwei Firmen haben bereits Teile ihres Zulassungsantrags vorab eingereicht, die über die schon abgeschlossenen Studien. So, dazu gehört auch BioNTech und Pfizer. So, die werden dann also ihr letztes Datenpaket abliefern. Damit ist der Zulassungsantrag komplett, wird zu Ende bearbeitet. Dafür wird man den Zulassungsbehörden doch wenigstens ein paar Wochen Zeit geben müssen. Normalerweise ist das eine Sache von Monaten. so, dann werden die voraussichtlich zulassen. Dann wird in Deutschland auch die ständige Impfkommission diesen Impfstoff bestätigen müssen. Und das wird aber voraussichtlich sicherlich auch eine schnelle Entscheidung. So, und ab dann kann direkt geliefert werden, in dem Maße, wie die Firma Impfstoff fertig hat und auch fertig abgenommen. Denn jede Charge Impfstoff braucht sozusagen eine Einzelabnahme. Und wenn die okay ist, diese Charge, dann kann sie geliefert werden, dann kann es losgehen. Deutschland hat sich ja nun gründlich vorbereitet. Morgen wird auch entschieden werden, wo die ungefähr 60 Zentren in Deutschland sein sollen, an die der Impfstoff geliefert wird. Das heißt, man organisiert ja auch sehr gründlich, dass da also nichts liegen bleibt, wenn dann die Entscheidung da ist.
Nun haben Pharmakonzerne, die mit der Impfstoffentwicklung befasst sind, bei der EU angeregt, dass man ihnen das Haftungsrisiko abnimmt. Wie weit ist das? Hat das Gehör gefunden?
Vielleicht mal die deutsche Situation. In Deutschland ist es schon seit Jahr und Tag so, dass wenn es zu einem Impfschaden kommt, bei einer Impfung, die von der STIKO empfohlen ist, dann springt erstmal die Bundesrepublik Deutschland ein und kümmert sich sozusagen finanziell um die Person, die hier einen Schaden erlitten hat. Die kann dann wiederum auf den Hersteller zukommen und mit dem dann die Sache weiter klären. Das stellt aber sicher, dass für den, der den Schaden hat, und das kommt ja glücklicherweise nun äußerst selten vor, dass der aber nicht ewig warten muss, bis irgendwelche Gerichtsprozesse oder Entscheidungen da irgendwie in längerer Zeit durchlaufen. So was Ähnliches ist auch für die EU vorgesehen. Wir wissen nicht genau, was da letztlich in den Verträgen drinsteht für dieses Auffangen sozusagen eines möglichen verbleibenden Risikos. Muss aber auch sagen, der Impfstoff, um den es jetzt heute geht, der konnte in den klinischen Studien so weit erprobt werden, ohne dass es überhaupt nur einen größeren Zwischenfall gab, in dem man überhaupt prüfen musste, ob hier nun ein Zusammenhang zum Impfstoff da ist oder nicht. Und das schon bei großen Teilnehmerzahlen. Also das Risiko, dass dieser Impfstoff doch irgendwo nochmal bei jemandem zu einer schweren Unverträglichkeit oder so führt, ist nicht null, aber schon sehr, sehr gering.
Rolf Hömke war das. Er ist der für Forschung zuständige Sprecher des Verbands der forschenden Arzneimittelhersteller. Danke und einen schönen Abend.
Wiederhören.
Joe Biden ist President-elect, auch wenn Donald Trump seine Wahlniederlage weiterhin nicht akzeptiert und er ja tatsächlich in diesen knapp 70 Tagen bis zur Amtsübergabe einiges an Sperrfeuern und Störmanövern noch organisieren kann. Trotzdem aber, die Glückwünsche aus den Machtzentralen der Welt gehen an Biden, mit Ausnahmen allerdings. Unter anderem die Türkei, China, Russland und Nordkorea halten sich bedeckt, Ungarn auch. Ansonsten aber, nicht anders als die Mehrzahl der Staaten, ist auch die Erleichterung an den Finanzmärkten und in den Unternehmen spürbar. Bei einem demokratischen US-Präsidenten war das nicht immer so. Mischa Erhardt fasst zusammen.
An den Aktienmärkten geht es zu Wochenbeginn nach oben und da spielt ein Gutteil Erleichterung mit hinein über den Wahlausgang in den USA.
Ja, in der Tat, denn die Gefahr war doch eher, dass dieser Wahlgang im Chaos enden würde, mit Einsprüchen, mit Unterbrechungen oder sogar mit Gewalt in den Straßen. Dass das nicht passiert ist, zeigt, dass die Institutionen in den Vereinigten Staaten funktionieren und es war wohl, obwohl man das anhand der langen Auszählungszeiten nicht glauben mag, aber es war wohl der bestvorbereitete Wahlgang aller Zeiten.
Meint der Chefvolkswirt der Dekabank Ulrich Carter. Sein Kollege Stefan Schneider von der Deutschen Bank führt die positiven Marktreaktionen vor allem auf eine sich abzeichnende Konstellation in Washington zurück, die sich für den gewählten Präsidenten Joe Biden besser darstellen könnte als vorher erwartet.
Ursprünglich war ja das Szenario, was sich jetzt abzeichnet, eine Biden-Präsidentschaft und der Senat bleibt in republikanischer Hand, eher ein Negativszenario, weil man vermutet hat, dass Biden ökonomisch nicht viel durchsetzen kann. Jetzt haben wir gesehen, dass sich der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, der auch ein Freund von Biden ist, doch etwas kooperativer geäußert hat. Und die Markterwartung ist jetzt, dass wir doch ein, wenn auch nicht so großes Fiskalpaket bekommen werden, was auch die Konjunktur stabilisieren sollte. Und ich denke auch, dass Biden doch jetzt mit Werf die Pandemie angehen will, ist wahrscheinlich auch eine vertrauensbildende Maßnahme für die Märkte.
Längerfristig erwarten Volkswirte aber auch positive Auswirkungen des neuen Präsidenten auf den Handel. Und das könnte der exportorientierten Wirtschaft hierzulande zugutekommen.
Ich kann mir vorstellen, dass am Wochenende erstmal die Sektkorken in der Exportwirtschaft deutlich geknallt sind in Deutschland. Ja, es ist erstmal eine Freude, weil damit nämlich diese Drohkulisse von Strafzöllen auf europäische und damit auch deutsche Autos erstmal wegfallen wird.
Prognostiziert der Chefvolkswirt der ING, Carsten Bjeski. Wie wichtig die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA sind, zeigen einfache Zahlen. So zählen die USA seit 1993 durchgehend zu den 5 wichtigsten Handelspartnern Deutschlands. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos hat im vergangenen Jahrzehnt einen Anstieg des US-Anteils an den deutschen Ausfuhren von 7% auf 9% errechnet. Und seit Jahren sind die USA der wichtigste Exportmarkt für deutsche Firmen. Allerdings warnt Ulrich Carter von der Dekabank davor, die Hoffnungen an den neu gewählten Präsidenten Joe Biden zu hoch zu hängen.
Die grundlegende Ausrichtung und Umorientierung der amerikanischen Politik, weniger Verantwortung zu übernehmen, sich aus ganzen Regionen, Weltregionen, ich denke an den Nahen Osten, stark zurückzuziehen und sich auf sich selbst zu konzentrieren, wird bleiben. Der Ton wird ein anderer sein und Biden weiß, dass er für seine Ziele, insbesondere gegenüber China, Verbündete braucht. Und das unterscheidet ihn sehr stark von Donald Trump. Und da liegt auch eine Möglichkeit der Europäer. Aber die Europäer müssen vor allen Dingen ihre eigene Position finden und selbst stärker werden.
So oder so aber meinen die meisten Beobachter, dass es in Zukunft wieder einfacher sein wird, mit der amerikanischen Regierung zu reden. Denn allen Schwierigkeiten und entgegengesetzten Interessen zum Trotz dürfte Joe Biden im Unterschied zum jetzigen Amtsinhaber weniger die Konfrontation als das Gespräch suchen, auch in Fragen der Wirtschaft und des Handels.
Mischa Erhardt war das. Vertreter der großen Autokonzerne, der VW-Chef darunter, haben sich bereits gewünscht, dass die USA dem internationalen Klimaschutzabkommen wieder beitreten mögen. Biden und die Klimapolitik, wie könnte es da weitergehen? Die Frage geht an Georg Ehring aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion.
Joe Biden wird vermutlich an die Klimapolitik aus der Zeit Obamas anknüpfen. Er hat angekündigt, an seinem ersten Tag dem Pariser Abkommen für den Klimaschutz wieder beizutreten. Das wurde ja in der Obama-Zeit ausgehandelt. Er hat angekündigt, $2 Billionen für die Energiewende in den USA auszugeben. Das heißt vor allem Windkraft und Solarenergie zu stärken, aber auch Atomkraft und die CO2-Speicherung. Auf darauf setzen die USA. Neu ist ein Klimaneutralitätsziel, was er angekündigt hat. Bis 2050 sollen die USA netto kein CO2 mehr ausstoßen können. Bisher gab es solche Ziele noch nicht. Zur Zeit Obamas war von 80% Reduktion noch die Rede, aber inzwischen weiß man, dass das nicht mehr reicht. Anknüpfen will er auch an die Zeit Obamas mit einem Bündnis mit der Europäischen Union, mit China und anderen Partnern, die 2015 das Pariser Abkommen ja möglich gemacht hätten. Die genauen Klimapläne von Joe Biden sind erst in Umrissen sichtbar. Die neue Regierung der USA wird ein Zwischenziel vorlegen müssen für die Zeit bis 2030 und einen Plan einreichen müssen bei den Vereinten Nationen, wie das genau umgesetzt wird. Die Umsetzung hängt auch stark am Kongress ab. Da gibt es ja bisher im Senat keine Mehrheit für die Demokraten. Die hatte allerdings auch der frühere Präsident Barack Obama nicht.
Dieses Jahr fällt ja der Klimagipfel in Glasgow wegen der Corona-Pandemie aus. Wie sieht es aus mit Fortschritten im Klimaschutz?
Es gibt eigentlich ziemlich große, die fast alle in diesem Jahr erreicht worden sind. In diesem Jahr sollen die Länder aktualisierte Klimapläne vorlegen, und zwar unabhängig von der Klimakonferenz, die jetzt um ein Jahr verschoben worden ist. Und viele Staaten haben sich bewegt, gerade die großen Staaten. Die EU ist vorangegangen mit dem Green Deal. Da wird ja darüber diskutiert, ob man bis 2030 den CO2-Ausstoß um 55% oder vielleicht sogar um noch mehr reduzieren will. Man will klimaneutral werden bis 2050. 2050. China hat vor wenigen Wochen angekündigt, dies bis 2060 zu schaffen. Und vor wenigen Tagen haben auch Japan und Südkorea mit Zielen Jahresdatum 2050 nachgezogen. Russland hat sich ein bisschen bewegt. Es gibt also eine Art Dominoeffekt, der in Europa angefangen hat. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen den langen Schatten von Fridays for Future sehen. Die haben die EU mitmotiviert. Und wenn man die indirekte Wirkung mitrechnet, dann haben sie eine ganze Menge erreicht.
Georg Ehring war das aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion. Vielen Dank. Unter einem US-Präsident Biden könnte es neue, friedlichere Zeiten in der Handelspolitik geben. Das ist die Hoffnung in Unternehmen und an den Finanzmärkten. Aber von der EU kommen heute gänzlich andere Signale. Sie führt nämlich neue Strafzölle ein. Nachdem die WTO erlaubt hat, dass es Retourkutschen geben darf wegen unerlaubter Subventionen für Boeing, langt Brüssel auch zu. Holger Beckmann.
Die Europäische Union verhängt Strafzölle gegen die USA. Es geht um Einfuhrabgaben im Wert von knapp 3,5 Milliarden Euro, beispielsweise auf amerikanische Motorradteile, einige Spirituosen aus den USA oder auf Spielkonsolen. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis begründete die Entscheidung damit, dass die Vereinigten Staaten bereits vor einem Jahr solche Abgaben auf europäische Produkte eingeführt hätten. Gerne hätte Brüssel auf eine Reaktion darauf verzichtet und den Streit beigelegt. Das sei aber mit der Regierung von Donald Trump nicht möglich gewesen. Der Schritt der EU sei jetzt also nur folgerichtig. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier versuchte dem Eindruck entgegenzuwirken, Europa wolle dem frisch gewählten künftigen US-Präsidenten Joe Biden ein unfreundliches Geschenk zu seinem Erfolg machen. Vielmehr hoffe man darauf, so Altmaier, die Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten nun auf eine neue Basis setzen zu können. Hintergrund des Konflikts ist der Streit um staatliche Subventionen für die Flugzeughersteller Boeing und Airbus. Donald Trump hatte der EU eine unerlaubte Airbus-Finanzierung vorgeworfen. Die Europäer wollten nicht, dass die USA Boeing subventionieren. Die Welthandelsorganisation WTO hatte die gegenseitigen Strafzölle für zulässig erklärt.
Holger Beckmann war das. Zum Börsenbericht und damit zum Anfang der Sendung zurück. Medizinische Experten äußern sich zurückhaltend. Auch der Sprecher der forschenden Pharmafirmen, der mit seinen Einschätzungen am Anfang der Sendung zu hören war, zeigte sich sehr erfreut, aber verbreitete keine helle Euphorie angesichts der Nachricht, dass die Firma BioNTech gemeinsam mit Pfizer einen Zulassungsantrag für einen Corona-Impfstoff stellen will. Aber die Finanzmärkte, Claudia Werle im Börsensaal, da schwappt man über vor Optimismus.
Ja, das ist richtig. Dass der DAX im Lauf des Tages 5-6% nach oben geht, kommt wirklich sehr selten vor. Das hat mehrere Gründe. Am Morgen kamen gute Konjunkturdaten aus China, dass nach der langen Hängepartie nun endlich feststeht, wer am 20. Januar als neuer Präsident ins Weiße Haus einziehen wird. Da sorgt hier an der Börse für große Erleichterung. Ja, und dann gibt es, Sie haben es angesprochen, die Hoffnung, dass Pfizer und BioNTech bald einen Zulassungsantrag für einen Corona-Impfstoff bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde stellen werden. Man geht von einer 90-prozentigen Wirksamkeit des Impfstoffs aus. Es ist zwar noch nichts in trockenen Tüchern, aber die Freude hier im Handelssaal ist wirklich groß. Man feiert das Licht am Ende des Tunnels. Aktuell steht der DAX 5% höher bei 13.111 Punkten. Einige hier im Handelssaal schütteln aber auch den Kopf. Sie sprechen von Übertreibung.
Und wie sieht es aus mit den Kursen von Pfizer und auch von BioNTech? Handeln kann man die ja auch in Frankfurt.
Ja, das ist richtig. Die schießen regelrecht durch die Decke. Aktien von BioNTech heute zeitweise 23% im Plus. Die Aktien von Pfizer in den USA zeitweise 15% höher.
Und der Optimismus, der reicht sogar über die Pharmabranche hinaus, weit hinaus.
Ich habe es ja eben kurz angesprochen. In China läuft es wirtschaftlich gesehen wieder besser. Also das Land, in dem die Corona-Pandemie ihren Ausgang nahm, kehrt wieder zu so etwas wie Normalität zurück. China ist für die deutschen Autobauer mittlerweile ein ganz wichtiger Absatzmarkt. Die Absatzzahlen steigen dort. Und so wundert es wenig, wenn Autoaktien heute fast 8% nach oben gehen.
Und stark nach oben geht es auch wohl in der Luftfahrtbranche?
Oh, da sehen wir ein regelrechtes Kursfeuerwerk. Der Triebwerksteller MTU 15,7% höher, Airbus-Aktien 19% im Plus, Lufthansa-Aktien mehr als 20% höher. Damit verbunden ist einfach die große Hoffnung, dass die vielen Reisebeschränkungen auf absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören könnten, dass also auch in der Touristikbranche wieder so etwas wie Normalität einkehren wird. Aktien von Kreuzfahrtveranstaltern schießen übrigens ebenfalls durch die Decke.
Und dann der Euro.
Der zunächst wenig verändert, kostet aktuell 1,18 Dollar.
Die Anleihen?
Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,64%. Und der Goldpreis, der gibt deutlich nach. Auch das hängt mit der Hoffnung zusammen, dass es einen Corona-Impfstoff geben wird.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Michael Köhler. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.